Sicher und gut vorbereitet ins nächste Campingabenteuer starten. Das geht am besten mit Verti, Deutschlands zweitgrößtem Kfz-Direktversicherer. Wer noch auf der Suche nach einer Wohnmobilversicherung für den nächsten Familienurlaub, den Roadtrip mit Freunden oder einen Wochenendausflug an die Ostsee ist, ist hier mit Sicherheit gut aufgehoben. Neben günstigen Preisen bietet Verti auch einen ausgezeichneten Kundenservice. Alles kann schnell und ganz einfach digital abgewickelt werden. Trotzdem habt ihr auch Ansprechpartner, die sich von Mensch zu Mensch um euer Anliegen kümmern. Alle Infos dazu findet ihr auf www.verti.de/wohnmobil.
Verti. Genau deine Versicherung.
Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Podcast.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich heiße Katharina Hübner, bin Redakteurin bei der Outdoor und moderiere auch heute wieder den Podcast, in dem unser Thema Expeditionen lautet. Jetzt könnte man ja meinen, die Welt ist doch eigentlich komplett vermessen und man braucht keine fernen Erdteile und Länder mehr zu erkunden. Weiße Flecken gibt es kaum noch auf den Landkarten. Und da stellt sich die Frage, wer unternimmt heutzutage eigentlich noch Expeditionen und warum? Das kann mir bestimmt mein Gesprächspartner beantworten. Er war schon in Ländern wie Mexiko, Kenia, Russland, Nepal, in Regionen wie Patagonien, Baffin Island und zwar überall dort als Expeditionsfotograf tätig. Ende Oktober erscheint auch ein neues Buch von ihm zu dem Thema, ein Bildband namens Expeditionen Aufbruch ins Ungewisse. Und lange Rede, kurzer Sinn, also freue ich mich, dass Klaus Fengler mir heute zugeschaltet ist. Hallo Klaus.
Hallo Kathrin. Sehr schön. Es freut mich, dass ich hier mit dir jetzt über dieses Thema sprechen kann.
Mich würde ja mal als erstes interessieren, was kam bei dir eigentlich zuerst? Die Passion fürs Abenteuer und Klettern, Expeditionen oder die Fotografie? Also womit hast du angefangen?
Zuerst kam das Klettern. Nee, ich klettere jetzt seit sicherlich 40 Jahren. Ja, 41 Jahre. Bin ich jetzt schon klettermäßig unterwegs und das hat sich dann so allmählich gesteigert und dann ist auch irgendwann mal die Fotografie dazu gekommen. Also wie gesagt, bei mir war das Hobby zum Beruf ist das geworden und dann ist das war es 2002 genau, war das erste Mal. Da hatte mich dann Stefan Glowacz mal auf eine der Outdoor-Messen angesprochen, ob ich denn Lust hätte, dass man mal was zusammen macht oder unternimmt. Und da war ich mit ihm und mit Peter Schäffler damals, war ich mal 10 Tage auf Sizilien und auf Sardinien. Und dort sind wir geklettert und das war eigentlich für mich so die Feuertaufe. Da haben wir uns sehr gut verstanden und das hat schön geklappt. Und im gleichen Jahr, im Herbst 2002, konnte ich dann Stefan und sein Team begleiten nach Mexiko zum El Gigante.
Ich muss da einmal kurz dazwischen noch sagen, also genau, Stefan Glowacz ist einer der, ja man kann schon sagen, weltbesten Kletterer, oder?
Ja, ich sag, also alle, wir werden alle älter. Er war es auf alle Fälle mal, also zu seinen Wettkampfzeiten und auch später. Aber inzwischen hat sich das natürlich geändert. Wir sind natürlich jetzt alle etwas über 50 schon, ja, gehen auf die 60 zu. Und da ist klar, dass da natürlich auch die jüngere Generation ganz neue Maßstäbe setzt.
Das stimmt natürlich, ja klar. Ich wollte ihn nur für unsere Hörer, falls jetzt jemandem der Name Stefan Glowacz nicht sagt, wollte ich das nur kurz eingeordnet haben. Ja. Aber genau, du sagst da so, ja, ihr seid euch auf einer Messe über den Weg gelaufen, aber dann, also seid ihr tatsächlich so zufällig ins Gespräch gekommen, weil du warst da ja noch kein etablierter Fotograf zu der Zeit, so wie ich das verstanden habe.
Ja, richtig. Eigentlich gut, dass Fotos von mir schon veröffentlicht worden sind, also Kletterfotos und so, das war schon davor. Aber tatsächlich war es, dass mich Stefan auf der Messe eigentlich über den Weg gelaufen ist und wir haben uns unterhalten und lass uns mal was zusammen machen. Also ich hatte schon vorher mit dem Peter Schäffler, der war aus Vorarlberg, ja, ein Österreicher, sehr guter Kletterer. Mit dem hatte ich schon einiges gemacht, auch im Yosemite, Big Wall und da ein paar Aktionen. Und ja, das war dann ein guter Anlass, da das mal auszuprobieren.
Was hast du damals noch hauptberuflich gemacht? Also womit hast du deine Brötchen verdient, bevor du dann dich ganz dem Fotografieren gewidmet hast?
Als Ingenieur bei Siemens in Konstanz hatte ich gearbeitet. Also eigentlich ganz klassisch angestellter Job. Und und das wurde dann halt erstmal, ging da dann der Urlaub drauf und Überstunden, das habe ich dann alles in die Fotografie gesteckt.
Und wann hast du dich dann entschieden, dass es jetzt einfach dich ganz der Fotografie zu widmen? Und ist es schwer gefallen? Weil ich denke immer, so ein, so ein fester Job, gut bezahlt, Rentenkasse und was weiß ich, ist genau. Ja irgendwie auch ganz nett.
Das war 2003, war das.
Ah ja, das ging also relativ fix, okay.
Ja, das war wirklich... Das mit der Fotografie, das ist bei mir langsam gewachsen. Und das Ganze ist eigentlich wie eine Schere, hat sich das so gekreuzt. Ja, indem ich mehr fotografiert habe, ist da natürlich dann auch der Bekanntheitsgrad, Veröffentlichung und natürlich auch Geld geflossen. Mhm. Und parallel die Arbeit bei Siemens. Ja, habe ich mehr und mehr, ich sag mal, in Anführungsstrichen vernachlässigt. Mhm. Ich hatte zwar meine Vorgesetzten und Abteilungsleiter, die haben das alles noch unterstützend und fanden das auch faszinierend. Aber irgendwann war dann der Punkt erreicht, Klaus, irgendwas musst du mal machen.
Das haben die zu dir gesagt, deine Vorgesetzten tatsächlich, oder?
Ja, das. Okay. Ja, der ist ein Freund und ist im gleichen Alter wie ich. Aber er hatte trotzdem dann gesagt, Klaus, irgendwas musst du machen. Deine Telefonrechnungen sind inzwischen höher als meine. Und das ging natürlich, ja, da habe ich schon im Büro, habe ich schon wieder die nächsten Sachen irgendwie geplant und organisiert und darum telefoniert. Aber letztendlich war das dann ein Entschluss bei mir, jetzt musst du das versuchen, das von dem Angestelltenverhältnis das weg und jetzt musst du versuchen, das mit der Fotografie zu machen.
Wie alt warst du da, als du dich dazu entschlossen hast? So ungefähr?
40, ja, 40, 41, ja. Also vor jetzt 17, ja, 18 Jahren war das, ja.
Zurück zur Anfangsfrage. Warum unternimmt man denn heutzutage noch Expeditionen?
Das wird auch schön in dem Bildband. Tom Dauer, der hat da die Texte geschrieben. Mhm. Und der beleuchtet auch diesen Begriff Expeditionen richtig schön, weil Expedition ist weitläufig, weil es gibt kaum mehr weiße Flecken eigentlich bei uns auf der Erde. Und Expedition, also auch Kletterer oder Bergsteiger sagen das dann auch gern als Expedition. Das sind Kletterreisen oder ja, Expedition ist eigentlich, man bricht auf in was Unbekannten oder mit unbekannten Ausgang wird das sein. Also man weiß nicht, schafft man jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt eine Erstbegehung vorhat, schafft man das, erreicht man den Berg, sind die Verhältnisse und die Bedingungen so, dass man jetzt das in einer definierten Zeit dann wirklich da zum Beispiel eine Erstbegehung klettern kann und auch mit Erfolg dann zurückkommt. Weil das ist ja auch immer wieder die Expedition oder die Reisen, die man gemacht hat, waren ja auch viele dabei dann, wo man da halt nicht hochgekommen ist oder dass man eine Tour dann nicht klettern konnte und auch die eine Erstbegehung dann nicht vollendet werden konnte oder man halt auf dieser Expedition oder am Berg dann umdisponieren musste.
Wie ist da so ungefähr das Verhältnis von erfolgreichen Touren und Misserfolgen?
Das kann schon 50-50 sein. Mhm. Das ist also sind viele Sachen, also Expeditionen, zum Beispiel Mexiko am El Gigante konnte man eine Erstbegehung machen. Das war zum Beispiel gut. So, dann 2003 waren wir in Kenia am Mount Poi. Sind wir dorthin. So, und da konnten wir halt keine neue Tour machen zum Beispiel, weil einfach die Felsbeschaffenheit sehr schlecht war, sehr schlechte Felsqualität und der Steinschlag war sehr hoch. Und da haben wir uns dann kurz entschlossen, dass wir dort die Slowenienroute wiederholen. Also das haben wir dann auch geschafft und von daher war das dann auch wieder ein Erfolg. Also man ist da nicht mit leeren Händen zurückgekommen.
Das war dann wahrscheinlich eine Route, die auch noch nicht oft geklettert wurde, die ihr dann wieder, du sagst, die ihr also wiederholt habt?
Richtig, ich müsste jetzt recherchieren, aber ich glaube, wir haben sogar die zweite oder dritte Begehung davon gemacht.
Also und warum, was ist die Motivation für so eine Erstbegehung? Also will sich dann ein Kletterer wie Stefan Glowacz beweisen oder der Welt beweisen, dass es möglich ist? Oder ist das auch, sagen wir mal, um die Möglichkeiten für andere Kletterer, man muss schon fast sagen Extremkletterer, die Palette der Möglichkeiten zu erweitern?
Gut, da kann ich jetzt nur, ich habe nur Erstbegehungen im Klettergarten mal früher gemacht, ja. Die Motivation ist eigentlich die, dass man ja man schafft dort damit was Neues. Und wenn man da eine schöne Linie an so einem Berg oder in solcher Wand neu entdeckt hat und die als erstes durchsteigen kann, dann ist das schon was ganz Besonderes, weil das ist für immer, ist das, ist da, ja. Und wenn dann sogar noch solche Tour wiederholt wird und der Schwierigkeitsgrad und auch die Faszination von dieser Tour dann bestätigt wird und auch, ich sag mal, in der Szene gelobt wird, dann ist das natürlich für den Erstbegehr schon was Besonderes.
Du bist dann ja sozusagen, wie nennt man das denn? Also wenn dann Stefan Glowacz eine Route erst begangen ist, dann bist du der Co-Erstbegeher, weil du...
Nee. Nein, das nicht. Nein, auf den ganzen Expeditionen bin ich keinen Meter geklettert.
Okay.
Oder kaum. Also da hänge ich nur im Seil und bin mit Steigklemmen an Fixseilen aufgestiegen, immer von Standplatz zu Standplatz. Hab da nebenbei fotografiert, was ging. Und dann ist bei solcher Expedition oder bei solcher Tour, sieht man dann auch gleich, die und die Seillänge, das sieht sehr gut aus. Da lohnen sich dann Fotos. Und dann wird das, wenn die Zeit da ist, wird das auch nochmal dann nachgestellt, also im Vorstieg. Also so läuft das oder lief das ab. Mhm. Das ist also als Kletterpartner war Holger Heuber dabei. Das sind eine ganze Menge von Leuten, die oder unterschiedliche sehr gute Kletterer, die mit immer dabei waren. Aber das ist Holger Heuber, Christian Schlesener, dann zum Beispiel Chris Scharmer war ja auch mal dabei, Robert Jasper. Also das sind die Kletterer, die Stefan auch immer begleitet haben, beziehungsweise die auch gleichberechtigt sind. Oder Kurt Albert war natürlich auch mit dabei. Und die sind auf alle Fälle, waren immer gleichwertige Kletterpartner. Also da hat nicht Stefan, hat nie die ganze Tour erst begangen, sondern da wird sich abgewechselt bei den Seillängen und beim Einrichten der Tour. Das würde Stefan allein, geht das gar nicht. Hm.
Also ich meinte jetzt eben mit der Frage auch nicht, ob du der Kletterpartner warst, aber ja, du hast das jetzt so gesagt, so nach dem, dass du, so wie du es gerade gesagt hast, klang das, als wäre das jetzt gar nicht so anstrengend, aber ich meine, man verbringt ja trotzdem Stunden in steilen Wänden, ja, und ich weiß nicht, und das Wetter ist vielleicht mal so richtig unangenehm, oder?
Ja, nee, das schon. Also da bei den ganzen Expeditionen nach dem Sprichwort mitgehangen, mitgefangen, also da war ich immer hautnah mit dabei. Also ob ich da jetzt wettermäßig oder am Fels, am Standplatz, da das die Strapazen, was Stefan, Robert und die anderen erleiden mussten, das musste ich auch mit erleiden.
Wie hältst du dich fit oder wie bereitest du dich vor?
Das ist, ich sag mal, allgemeine Fitness durch Laufen, halt so auch Klettern, Radfahren. Also das, ich bin Gott sei Dank, bin ich allgemein eigentlich immer sportlich recht fit. Mhm.
Ja, ich denke mal, das muss man sein für solche Unternehmungen. Ich würde noch gern auf Baffin Island im Speziellen zu sprechen kommen. Das ist ja korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch recherchiert habe, die fünftgrößte Insel der Welt, gehört zu Kanada, liegt so südwestlich von Grönland. Und ja, die habt ihr, wann war das, 2016 durchquert?
Nein, durchquert nie. Also wir waren auf Baffin waren wir 2008 das erste Mal. Aha. Und auch mit Stefan und Robert das letzte Mal 2016. Ja, das war die letzte. Aber 2008 war eigentlich für mich auch eine sehr erfolgreiche Expedition. Wir sind da nach Clyde River geflogen. Das ist an der Ostküste von Baffin und von dort aus nochmal hoch in Norden nach Pont Inlet. Und von da aus da war auch ein Filmteam dabei. Das ist, war schon dann ein größeres Team, auch Einheimische, also Inuits und mit Motorschlitten und den großen Holzschlitten, da wollen wir dann übers zugefrorene Meer, ist man dann zu diesem einen Fjord gefahren. Das hat auch mehrere Tage gedauert. Und also allein geht sowas in diesen Regionen auch nicht mehr. Das, also, und oder zum Beispiel auch mit Hundeschlitten und mit solchen, ja, eigentlich historischen Fortbewegungsmitteln oder wie man, wie wir Westlichen das uns eigentlich vorstellen wollten, funktioniert das auch gar nicht mehr. Mhm. Also, das war eine Wunschvorstellung. Also ist man dort mit, ich weiß gar nicht mehr, wie viel Motorschlitten und Holzschlitten ist man in diesem Senf, in diesem Quernbitterfjord reingefahren, hat dort dann 2-3 Tage nach einer geeigneten Wand Ausschau gehalten. Und mit dieser Bastion hatten wir die dann auch gefunden. Und das ist zum Beispiel eine Ecke gewesen, da kommen, wenn dann fast nur Einheimische, also die Inuits zum Jagen hin, aber zum Klettern selbst waren da, glaube ich, vor uns noch fast keine. Also nicht, dass wir wissen. Also wir haben nur im American Alpine Journal was gelesen, dass Amerikaner dort vorher mal mit dem Flugzeug die Region überflogen hatten und da das ausgekundschaftet hatten. Und da konnten wir dann eine richtig schöne Erstbegehung machen.
Ich nehme jetzt mal an, wo du auch gerade sagtest, ja, da waren vorher noch kaum Kletterer. Das ist jetzt ja wahrscheinlich auch nicht so, naja, das Urlaubsziel für einen Sportkletterer oder so ein Hobbykletterer. Wie ungemütlich ist es denn da eigentlich? Also zu was für einer Jahreszeit wart ihr da? Wie kalt ist es dann?
Wir sind nach Point Inlet, das war Ende April sind wir hingeflogen und wir waren dann im Mai, Anfang Juni, also waren wir dann in der Region. Und das ist, wenn die Sonne scheint, weil war südseitig, konnte man da gut klettern und also ein Vlies obenrum an, das ging. Sobald die Sonne weg war, wird das dann auch kalt. Also da ist dann schon Daunenmatte und dicker Schlafsack und eine warme Daunenjacke ist da angebracht. Aber zum Klettern war das eigentlich recht angenehm, weil an dieser Wand, weil das südseitig war und da natürlich auch eigentlich Tag und Nacht eigentlich dann auch die Sonne scheint, weil es wird nicht wirklich richtig dunkel, erwärmt sich das da auch. Also das hatten wir dann auch mal später mit Meteorologen da gesprochen. Da entsteht so ein Mikroklima an der Wand. Also das ist bestimmt 2-3 Meter von der Wand erwärmt sich der Fels durch die Sonneneinstrahlung. Und das ist schon gut zum Aushalten. Mhm.
Hast du aber nicht auch mal, also was ich mich vorhin schon gefragt habe, das wahrscheinlich war es ja mitunter auch mal echt richtig kalt an so Bergen und Felswänden. Und wie klappt das dann noch, dass man fotografieren kann? Also hast du jetzt spezielle, extrem warme und trotzdem nicht so dicke Handschuhe? Oder bist du da unempfindlich? Oder wie läuft das?
Also erstmal, ja, ich bin schon recht resistent oder unempfindlich, aber trotzdem, also ist es jetzt gerade fürs Fotografieren, war das Kälteste war für mich in Russland, im Ural. Es war 2012, 2013. Da waren wir im November, waren wir das erste Mal. Sind wir da in Ural gefahren, wollten wir zu den Seven Giants. Und
was sind das, die Seven Giants? Ganz kurz für unsere Hörer.
Das ist auf einer Hochebene im Ural. Stehen da 7, das von einer Million Jahre Erosion, stehen 7 Säulen, also die 7 Giganten. Die sind 30, 40 Meter hoch. Und das hatten wir mal eine Aktion gemacht. Es war Sponsor, war da Red Bull. Und da sind wir im Winter hin und Stefan hat einen so ein Turm bestiegen. Und da hatten wir Temperaturen bis minus 43, 45 Grad. Oh Gott. Und da ist es aber, da geht ohne Handschuhe, also da braucht man schon, also dünne Handschuhe, die hat man eigentlich immer an zum Fotografieren und darüber dann Daunenfäustlinge. Mhm. Und auch die Kameras, also die Kamera, des Akkus, die hat man eigentlich immer am Mann eigentlich, eine Innenjacke, in Tasche von einer Daunenjacke, damit die durch die Körperwärme und immer warm sind und nur durchs beim Fotografieren muss man da erstmal Akku reinstecken, frischen Akku in die Kamera und kann dann fotografieren. Aber das ging auch nur, also ich habe da mit Canon fotografiert und das hat noch funktioniert. Also da ist das hinten das Display, das ist dann schon ein bisschen schwach geworden. Aber andere Kameras, ich hatte da auch so eine Mittelformatkamera mal dabei, die ist eingefroren. Das die Feinmechanik, das hat sich, zieht sich ja zusammen bei Kälte und da ging nichts mehr. Das war fest.
Hat es das mal gegeben, dass du, dass irgendwo Equipment tatsächlich komplett versagt hat? Nee, wahrscheinlich nicht. Oder weil ich meine, Expedition klappt mal nicht, hast du ja auch gesagt, oder eine Erstbegehung nicht, eine Kletterroute nicht. Und wenn man da in so extremen Regionen unterwegs ist, kann es passieren, dass trotz aller Professionalität ja irgendwie das Equipment versagt?
Also ich habe da grundsätzlich zwei Kamerabodies oder zwei Kameras immer dabei und halt mehrere Objektive. Mir ist einmal ein Objektiv, in Baffin war das, da bin ich ausgerutscht auf dem Eis und habe mich hingelegt und da ist dann zack die Kamera auf den Boden geknallt und das Objektiv am Bajonett abgebrochen. Aber das konnte ich dann mit den anderen Objektiven, konnte ich das glücklicherweise kompensieren. Mhm. Und sonst ist mir, ja, was mir, in Patagonien ist mir das mal passiert, dass ich die Solaranlage nicht wirklich perfekt getestet hatte zu Hause oder es fehlte ein Ladekabel, das weiß ich gar nicht mehr. Auf alle Fälle musste ich zum Akkuladen, müsste ich einen Fußmarsch von gut 15 bis 20 Kilometer machen.
Ui, nur zum Laden, krass.
Bis zur nächsten kleinen Ranger-Station, um dann die Akkus wieder zu laden. Das war eigentlich das Einzigste.
Mhm. Ja, aber gut, ich meine, vielleicht war die Frage jetzt auch ein bisschen. Bitte?
Da hat man dann Lehrgeld. Dann
ja, das glaube ich, ja. Und wo du gerade sagtest, genau, du bist da auf dem Eis ausgerutscht, hingefallen. Ist dir mal irgendwas passiert auf diesen? Also ich meine, das ist ja extremes Terrain. Das ist jetzt nicht, dass man da auf irgendwelchen, weiß ich nicht, gut ausgebauten Wanderwegen so dahin spaziert. Um eine Wand anzugehen.
Nee, Gott sei Dank nicht. Also es waren schon einige Situationen, wo man dann danach sagte, das ist mal gut, dass wir da dann 5 Minuten früher an dem Platz waren und dann schon wieder etwas entfernt waren, weil dann da eine Wächte oder wo wir standen, ist das dann weggebrochen. Was im Ural mal passiert ist, dass einer von uns, der Uli Theiner, der ist vom Motorschlitten nach hinten runtergefallen und hat sich die Schulter ausgekugelt gehabt. Und das ist natürlich in der Gegend eine Rettung oder eigentlich unmöglich. Also da kann man auch nicht hier nächsten Hubschrauber oder Reger oder irgendwas anrufen und holt uns mal ab. Das wäre, wenn dann nur in dem Fall Militär wäre vielleicht eine Möglichkeit, aber die würden sich, glaube ich, da kaputt lachen und sagen, ja, seht selbst zu, wie ihr da wieder rauskommt. Okay. In dem Fall, was wir aber immer dabei haben, ist ein Satellitentelefon und in dem Fall hatten wir dann wirklich nach Hause in die Schweiz angerufen zu unserem Arzt, der auch auf einigen Expeditionen mit war, Thilo Marschke, und der hat uns dann über das Satellitentelefon erklärt, wie wir die Schulter wieder einkugeln können. Und das haben wir dann auch geschafft.
Mit Schmerzgeschrei des Betroffenen oder hat man dem erst noch einen Schnaps eingeflößt? Oder?
Nee, wir haben natürlich schon so einen Notfallapotheker dabei gehabt und haben dem natürlich Schmerzmittel gegeben. Mhm. Aber das bei der Schulter war dann ist das erstaunlich. Also Gott sei Dank war nichts gebrochen, weil sonst wäre das Ganze, hätte es gar nicht funktioniert. Aber sobald man dann mit mehreren Leuten und mit der richtigen Technik da zieht, lässt auch der Schmerz bei dem Betroffenen nach und dann gab es da so einen Klack und die Schulter war wieder drin.
Und dann konnte auch weitergemacht werden wie vorher.
Ja, dann konnten wir dann auch wieder die Rückfahrt fortsetzen. Mhm. Gott sei Dank. Aber das ist natürlich solche Situation, das ist das geht dann an die Nerven und an die Substanz, also dass man dann heilfroh, wenn man das geschafft hat. Aber sonst ist gut, außer ein bisschen Steinschlag und dass Stefans Hände mal lidiert waren, das war 2016 in Beffin. Sonst ist da Gott sei Dank nichts passiert.
Und sowas wie, ich habe ein Bild von deinem Buch gesehen, also was waren das, so ganz heftigste Blasen oder so an den Fersen? Über sowas redet man wahrscheinlich in diesem Kreis überhaupt nicht mehr, oder?
Nee, das gehört fast dazu. Das kommt aber auch, wenn es geht, selten vor. Also ich hatte das auch 2016, hatte ich Blasen und das an den Füßen, das ist natürlich schon Quälerei. Und gut, Stefan und auch Holger, die hatten sich das ordentlich abgetaped, aber das blieb dann nicht aus. Und die kommen und ja, aber das heilt dann auch mit der Zeit dann. Mhm. Weil auf solche Expeditionen, also ich habe die Erfahrung gemacht, erstmal auch, weil du mich vorhin fragtest, wie trainierst du dafür oder bereitest dich vor? Das ist nicht vergleichbar mit so Schnellkraftsport, sondern das geht langsam los. Man läuft und macht Tagesetappen und zieht und schleppt und macht immer wieder Pausen und der Körper gewöhnt sich auch an solche, dann langsam an solche Strapazen. Mhm. Und dann, wenn man jetzt zum Beispiel im Lager oder dann im Basislager ist oder auch in Patagonien am Cerro Moralón, da waren wir dreimal, also in 3 Jahren sind wir immer wieder dorthin gefahren. Da sind auch, waren Zeiten dazwischen, da waren wir über eine Woche in so einer kleinen Schutzhütte und Blechhütte ausgeharrt, weil es nur gestürmt hat. Also da ist, oder im Zelt, da ist nur Lesen angesagt. Mhm. Da werden also, da hatten wir eigentlich dicke Wälzer dabei und die wurden von vorn bis hinten gelesen, zack, dann wurde das Buch getauscht und das nächste Buch wurde angefangen. Und auf so der Expedition, das ist dann, da erholt sich dann auch der Körper. Mhm. Das ist natürlich auch anstrengend, weil man auch wieder von morgens vom Frühstück bis abends zum Essen, jede Mahlzeit ist dann ein Highlight und freut man sich drauf. Und dazwischen ist eigentlich nichts tun angesagt.
Fängt man dann auch mal an, sich irgendwie, ja, weiß ich nicht, innerhalb des Teams auf die Nerven zu gehen? Einfach, ja, wenn die Wetterverhältnisse insgesamt einfach mal frustrierend sind und man nicht weiß, was der nächste Tag bringt?
Das passiert schon, ja. Aber das ist, da werden dann auch gute Teams oder werden dann schnell sichtbar, wie verträgt sich die Truppe und wie harmonisch ist das. Aber das ist im Großen und Ganzen lief das bei uns eigentlich sehr gut ab. Mhm. Das ist klar, dass es da immer mal wieder dann kleinere Reibereien gibt und dass man sich dann auf den Senkel geht gegenseitig. Aber das ist, das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert.
Sonst hättest du ja wahrscheinlich auch nicht, 16 Jahre sind das, glaube ich, ne, die du mit Stefan Kovac zusammengearbeitet hast. Klar. Wie lange im Jahr bist du denn unterwegs dann? Also sagen wir mal vor Corona.
Erstmal meine letzte Expedition, die ich begleiten konnte, das war 2019. Und dann davor, das war 2016, also es war dann schon ein größerer Abstand. Mhm. Aber davor war ich sicherlich früher, insgesamt gut mindestens 5 Monate im Jahr war ich eigentlich immer unterwegs.
Das ist ja schon lang.
Sondern immer wieder die ganzen anderen Reisen. Also das habe ich schon sehr, sehr intensiv gemacht und da wirklich alles mitgenommen.
Ja. Das ist dann ja schon fast die Hälfte vom Jahr. Was macht deine Frau dann? Ich meine, blöde Frage, was macht sie? Sie wird schon irgendwas tun, aber ist das nicht auch irgendwie belastend oder wusste die von Anfang an, worauf sie sich da einlässt?
Nee, das ist gewachsen und da muss sie natürlich leidtragend auch sagen, da ist die Ehe auch kaputt gegangen. Also das blieb nicht.
Ach so, das tut mir leid.
Nee, das ist ja ist halt auch von Fotografen eine ziemlich weit verbreitete Berufskrankheit, glaube ich. Mhm. Dass irgendwann die Ehe da auch leidet, weil wenn man da ständig unterwegs ist und ich denke, meine Kinder, die haben das natürlich auch gemerkt, dass ich, wenn der Vater ständig immer wieder unterwegs ist, dass das das nimmt schon dann irgendwann Schaden. Mhm. Aber das ist ist so.
Ja, tut mir leid, ich habe mir vorhin, weil du auch sagtest, irgendwie deine Frau könnte reinkommen oder es könnte eine Tür gehen oder so, deswegen habe ich jetzt so unbedarft gefragt, aber
ist Laufe des Lebens oder was halt passiert. Mhm. Aber trotzdem möchte ich die Zeit nicht missen und drum ist das für mich jetzt auch dieses Buch. Das ist für mich selbst ist das so ein Lebenswerk, was ich da eigentlich jetzt, was jetzt rauskommt, weil das schon eine sehr intensive Zeit widerspiegelt. Und ich kann diese ganzen Expeditionen, diese Momente, auch die Fotos, die da jetzt in dem Buch abgebildet sind, da kann ich zu jedem Foto kann ich da eine Geschichte erzählen. Also das ist auch abgespeichert bei mir, wie so eingebrannt in auf solcher Festplatte. Und da gibt es sehr intensive Geschichten natürlich auch. Und das davon zehre ich und kann das auch immer wieder abrufen.
Ja. Und der Tom Dauer, der die Texte geschrieben hat, das ist jetzt auch kein unbekannter Autor, der mit da was, das muss man sich dann so vorstellen, dem hast du dann genau die Geschichten halt zu diesen Bildern erzählt und hast ihm dann das Schreiben überlassen sozusagen, oder?
Das Buch ist in dem Fall besonders, weil da muss ich auch wirklich ein Lob an den Knesebeck Verlag machen. Also es wird nicht chronologisch irgendwie die Expedition aufgelistet, sondern das Buch wird nach Kapiteln ist das eingeteilt. Und die heißen, ich rufe das mal auf, die heißen Vorbereitung, Aufbruch, Landschaft, Aktion, Entbehrung, Menschen, Warten, Scheitern, Erfolg, Rückkehr. Und zu diesen Kapiteln sind aus allen Expeditionen oder aus den meisten Expeditionen habe ich die Fotos zugeordnet. Und das macht es eigentlich besonders und ich sag mal auch einzigartig. Und Tom Dauer hat zu jedem Kapitel hat er einen passenden Text dazu geschrieben. Also es geht gar nicht mal so auf, natürlich auch auf ein paar Erlebnisse oder Stories werden schon mal angerissen, aber das ist auch für einen Nicht-Bergsteiger und wird das interessant sein, weil Vorbereitung oder Entbehrung, Menschen, man kann die Texte auch aufs normale Leben auch übertragen.
Okay, es ist also philosophisch angehaucht auch.
Richtig, also das geht schon ins Künstlerische rein. Weil auch ich habe das bewusst auch, die ganzen Fotos ist komplett schwarz-weiß, habe ich das entwickelt.
Danach wollte ich gerade noch fragen, gut, dass du es ansprichst, genau. Mhm.
Und dadurch wird das Ganze noch viel, ich bin Fan von der Schwarz-Weiß-Fotografie, also Vorbild ist natürlich der Salgado und ja, da wird das noch dramatischer, sind da viele Aufnahmen und natürlich auch die Landschaft oder Menschen, also das ist nicht alles nur Action und auch nicht, dass das ein reines Buch ist, wo jetzt nur Stefan Glowacz vorkommt, sondern es ist allgemein, also es kommen viele Aspekte, kommen da zusammen.
Okay, man darf gespannt sein. Also wir verlinken dann übrigens hier für die Hörer noch, wir verlinken natürlich in unseren Shownotes auch auf die Website von Klaus Fengler und da findet ihr dann auch noch Infos zu dem Buch. Klaus, was ich zum Schluss noch fragen wollte, was mich immer so interessiert bei Menschen, die so weite Reisen unternehmen, wenn du jetzt nach Hause kommst von einer Expedition, worauf freust du dich am meisten?
Das ist eine gute Frage. Aber das, auch wenn es jetzt ein bisschen komisch klingt, aber am meisten oder man ist dann zufrieden, wenn man mal wieder zu Hause in Ruhe auf der eigenen Toilette sitzen kann.
Okay.
Und sich nicht mehr irgendwo hinbücken muss oder in irgendein Gebüsch oder irgendwo sich verkriechen muss, in der Hocke geht, dann ganz normal wieder auf Toilette und dann auch alle anderen Annehmlichkeiten. Also ich merke, oder bei jeder solcher Reise, wenn ich nach Hause gekommen ist, merkt man erstmal, in was für einer privilegierten und hochgezüchteten Welt man hier in Europa oder Deutschland und Nachbarstaaten eigentlich lebt.
Mhm. Ja, das auf jeden Fall.
Das Ganze künstlich und aufgebauscht ich möchte mal sagen, 95% der Erdbevölkerung lebt ganz anders. Mhm. Das sind eigentlich die Sachen, was mir dann wirklich bewusst wird und wo man dann sagen kann, ey, das ist, wir leben in einem Luxus, der ist unbeschreiblich.
Ist wahrscheinlich auch erstmal wieder eine Umstellung dann, oder? Wenn man da so lange raus war. Oder nimmt man das schnell wieder für selbstverständlich?
Nee, das nimmt man eigentlich wieder für, ja, eigentlich ziemlich schnell für selbstverständlich, aber es trotzdem ist das so, ja, dieses normal würde es auch einfacher gehen. Mhm. Das denke ich immer. Also,
hast du in naher Zukunft Pläne für weitere Reisen, Fotoreisen, Expeditionen oder wie sieht es da aus?
Ich möchte eigentlich schon gerne ein paar Sachen machen, was für mich ist, aber das muss gar nicht halt irgendwo weit weg sein. Weil ja, das Reisen oder wie es im Moment ist, ist für mich eigentlich ein Albtraum. Weil das ist mit den ganzen Beschränkungen, dass die wissen gar nicht, oder die Menschen und Politiker und die da irgendwelche Maßnahmen bestimmen, die wissen gar nicht, was sie da eigentlich anrichten. Und das ist, wird sich auch stark ändern, die Einstellung, denke ich mal. Und man kann auch hier bei uns eigentlich vor der Haustür, kann jeder auch sein Abenteuer machen, auch kleinere Geschichten.
Vor der Haustür ist bei dir Watzmann-Gegend, oder?
Nee, auch generell.
Weil du meinst grundsätzlich, ja, klar.
Grundsätzlich, das ist klar. Ich habe natürlich hier, ich gucke jetzt hier aus dem Fenster und sehe einen Watzmann. Das ist natürlich
schön.
Ein absolutes Privileg. Aber dennoch auch in Deutschland selbst, wer Fantasie hat und den Spirit und ja, kann seine kleinen Abenteuer auch machen.
Das ist natürlich richtig, ja.
Die genauso wertvoll sind und bleibt.
Ja, das stimmt.
Da braucht man nicht jetzt groß irgendwie Geld auszugeben oder sonst was für Aktionen machen. Das kann, zum Beispiel hatte ich mit dem Holger, der paddelt ja auch letztes Jahr im November mit einem Seekajak auf dem Chiemsee. Bloß gepaddelt, das war ein Wetter, nur so neblig und die Sonne kam mal kurz raus und dann ist man abends, hat man irgendeine so eine kleine Sandbank angesteuert, dort sein Zelt aufgebaut, ein Feuer gemacht und nächsten Tag ging es dann wieder zurück. Selbst solche kleinen Ausbrüche, das kommt einem dann vor, als ob man eine Woche unterwegs ist und das sind absolut traumhafte Erlebnisse.
Auf jeden Fall. Ja, das war es auch gerade so ein bisschen als Mikroabenteuer hierzulande. Der Begriff hat ja irgendwie, macht ja gerade Karriere, aber genau, das, was dahinter steckt, ist ja nicht neu.
Ja, und das sind so Sachen, ja, da gibt es so viele Sachen. Nächstes Jahr würde ich zum Beispiel auch gern, ich kann hier vor der Haustür, kann ich ein Seekajak packen und setzt das hier in die Aache und ich komme im Schwarzen Meer raus.
Ist das der Plan tatsächlich, so zu starten?
Ja, das okay. Möchte ich mich machen. Also das wird auch eine schöne Geschichte vielleicht fürs Outdoor.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, auf jeden Fall.
Ja, und das sind so Sachen, das ist einfach toll. Das ist eine Reise, da erlebt man bestimmt viele Sachen und es bleibt eine Erinnerung.
Das glaube ich auch. Ja, da halt uns auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und wenn es dazu kommt zu der Reise, dann können wir noch einen Podcast aufnehmen.
Ja. kann man gern machen.
Okay, aber dann denke ich, wir sind für heute am Ende angekommen und genau, ganz herzlichen Dank an Klaus und für euch da draußen gilt natürlich wie immer, wenn euch unser Podcast gefällt, diese Folge gefallen hat und ihr jetzt keine Episode mehr verpassen wollt, dann abonniert uns gerne gleich hier oder auch unseren Newsletter auf www.outdoor-magazin.com. Und ihr findet uns natürlich auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in euren Briefkästen und na klar auch auf Facebook und auf Instagram. Also bis bald, bis zum nächsten Mal und ciao Klaus für heute.
Ich bedanke mich, hat Spaß gemacht und jederzeit wieder.
Super, also ciao.
Tschüss.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.